Unsere Kinder, das Fachjournal für Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit in Österreich, gibt seit 100 Jahren zu lesen und jetzt auch zu hören. Wir geben euch Einblick in die Themen, die Elementarpädagoginnen und Pädagogen gerade beschäftigen.
Mir gegenüber sitzt heute Maria Kulatsch, mobile pädagogische Fachbegleitung und Elternbildnerin bei COCO in Salzburg. Die Elementarpädagogin ist außerdem in der Fort- und Weiterbildung als Referentin tätig. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Maria, wie wird denn die Machtdifferenz zwischen Kind und Erwachsenen eigentlich sichtbar?
Da fange ich gleich mit einem Beispiel an. Ein Kind wird bei der Spazierfahrt im Krippenwagen müde und schließt die Augen. Die Erzieherin erschrickt, als sie das sieht, hebt das Kind sofort aus dem Wagen und stellt das taumelnde Kind auf die Füße. Sie kommentiert dazu: "Das würde dir so passen, jetzt schlafen und nachher wach sein, wenn die anderen schlafen." Deshalb muss das Kind nun laufen, um nicht einschlafen zu können. Machtvolle Situationen wie diese sind täglich im elementarpädagogischen und professionellen Kontext zu beobachten. So lauten die Ergebnisse namhafter deutscher Studien im Krippen- und Kita-Bereich, die unter anderem zur Analyse der kinderrechtlichen Qualität in pädagogischen Beziehungen forschen, wie intakt soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern oder auch verletzendes Verhalten in Kitas. Macht ist in der Gesellschaft und somit auch in allen pädagogischen Situationen und Beziehungen omnipräsent. Und das größte Machtungleichgewicht besteht zwischen Erwachsenen und Kindern. Denn Erwachsene verfügen grundsätzlich über mehr Macht als Kinder. Sie sind stärker als Kinder, können mehr, wissen mehr, haben mehr Lebenserfahrung, sind sprachgewandter, verfügen über mehr Ressourcen. Konkret die Körpergröße, das Wissen, die Verfügung über Spiel- und Arbeitsmaterialien und über die Mittel für die kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse, die Wahl, Kindern zuzuhören oder sie vielleicht sogar ironisch oder zynisch zurückzuweisen, ihre Bedürfnisse zu beantworten oder zu übersehen. Sie vielleicht sogar bloßzustellen oder ein Kind einem anderen vorzuziehen, sind enorme Machtmittel der Erwachsenen, die die Machtdifferenz zwischen klein und groß deutlich macht.
Warum nehmen Kinder die Machtausübung von Erwachsenen einfach so hin?
Diese große Überlegenheit der Erwachsenen erklärt sich sowohl mit dem Entwicklungsvorsprung als auch mit oft lebenswichtigem erzieherischen Einwirken, der sogenannten Erziehungstatsache, wenn es etwa um die Sicherheit oder Gesundheit eines Kindes geht. Es steht außer Frage, dass es immer wieder auch Situationen gibt, in denen körperliche Machteinwirkung unvermeidbar ist, wenn ein Kind Gefahr läuft, auf die Straße zu laufen oder ein Kind ein anderes verletzt, Stichwort beißen. Auch mit dem so jungen Alter der Kinder in pädagogischen Institutionen ist zu erklären, warum die Machtausübung der Erwachsenen einfach so hingenommen wird. Sie gestehen ihnen die Macht zu, weil mächtige Erwachsene für sie schlicht und ergreifend selbstverständlich sind. Sie kommen nicht auf die Idee, diese Hierarchie zu hinterfragen, weil sie diese auch überhaupt nicht als solche wahrnehmen, genauso wenig wie die meisten mächtigen Erwachsenen selbst. Kinder werden in diese bestehenden Machtverhältnisse hineingeboren und zweifeln die Erwachsenenmacht in den meisten Fällen auch dann nicht an, wenn diese missbraucht wird. Weitere Erklärungen sind zudem die bedingungslose Liebe, die Kinder uns Erwachsenen entgegenbringen, und die für Kinder lebenswichtige Vertrauensbeziehung zu uns Erwachsenen, die die Kinder abhängig und uns Erwachsene deshalb mächtig macht.
Haben Kinder denn auch Macht und wie zeigen sie diese?
Wenn und weil die meisten Kinder diese alltägliche Ungleichbehandlung akzeptieren, spiegelt sich dies in ihrem Benehmen. Während die einen resignieren und sich passiv verhalten, rebellieren andere und werden oft auch aggressiv. Bei zweiterem bietet sich die Chance, das oft als gegeben bewertete Machtverhältnis umzukehren. Denn wenn Widerstand geleistet und die Macht nicht mehr anerkannt wird, wird der Machthabende machtlos. Kinder können in derartigen Situationen den Erwachsenen ihre Macht entziehen und die gewonnene Kindermacht und die damit verbundenen Machtmittel nutzen, wenn auch nur begrenzt. Sie können traurig sein und weinen, Beschwerden äußern, können die eine oder andere pädagogische Fachkraft despektieren. Sie können Anweisungen und Regeln missachten. können sich in sich zurückziehen, sich abwenden, können ihren Mund verschlossen halten und dadurch eigenmächtig über ihre Nahrungsaufnahme bestimmen. Diese Handlungsweisen sind allerdings nur dann Machtmittel, wenn diese als solche verstanden werden, nämlich als Reaktionen auf unangemessene Machtdemonstrationen der Erwachsenen. Oft jedoch bleiben diese Reaktionen vergebliche Versuche, denn Kinder erleben weitaus häufiger Gegenwehr eines mächtigeren Gegenübers als wir Erwachsene. Die Macht sehr junger Kinder ist gewiss begrenzt und sie fällt öffentlich kaum auf, aber sie hat oft eine indirekte Wirkung, indem Erwachsene sich im Nachhinein oft fragen, was sie falsch gemacht haben.
Und wie können wir Erwachsenen mit diesem natürlichen Machtgefälle sensibel umgehen?
Ob gewollt oder nicht, ist machtvolles Handeln eben ein Teil des pädagogischen Alltags. Ein wichtiges Plädoyer von Jörg Maywald soll an dieser Stelle aber den verantwortungsvollen Umgang der Erwachsenen mit der ihnen zur Verfügung stehenden Macht hervorheben, denn diese ist niemals unbegrenzt. Vielmehr dürfen sie ihre Macht ausschließlich zur Umsetzung der dem Kind zustehenden Rechte nutzen. Bei der elterlichen bzw. der von den Eltern auf pädagogische Fachkräfte übertragenen Verantwortung handelt es sich also um eine treuhänderische, ausschließlich am Wohl des Kindes orientierte und daher fremdnützige Macht. Es geht um eine begrenzte Macht auf Zeit, die im Laufe der kindlichen Entwicklung immer weiter zurücktreten muss, je nach wachsender Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme durch das Kind selbst.
Es braucht also reflexionswillige pädagogische Fachkräfte, um das ungleiche Machtverhältnis zwischen Groß und Klein in das Bewusstsein zu rücken. Aber warum fällt es oft so schwer, sich diese Macht über Kinder einzugestehen?
Genau, um dieser pädagogischen Verpflichtung, wie man sie durchaus nennen könnte, angemessen begegnen zu können, braucht es die Bereitschaft, das eigene Handeln kritisch zu betrachten. Einerseits durch biografische, andererseits durch pädagogische Selbstreflexion, welche im Unterschied zu alltäglicher Reflexion pädagogisches Wissen voraussetzt. So werden eigene Erfahrungen reflektiert, theoretisch eingeordnet, kritisiert und künftige Handlungen geplant. Diese Kompetenz ist einerseits ein Beleg für Professionalität, andererseits unerlässlich für die Besonderheit der Pädagogik. Denn anders als beispielsweise in der Mathematik gibt es hier keine Formeln, die angewandt werden können und die ein Gelingen der Situation garantieren. Eine pädagogische Fachkraft kann sich nie sicher sein, dass eine bestimmte Handlung auch zum gewünschten Ziel führt. Die Reaktion des Kindes bzw. die Wirkung auf das Kind sind ja nicht vorhersehbar und zusätzlich individuell variierend. Um aber überhaupt handlungsfähig zu sein, muss die handelnde Person annehmen, dass sie weiß, was das eigene Handeln bewirkt. Und genau das ist meines Erachtens die zutreffendste Definition von professionellem Handeln. Ja, Maywald zufolge fällt es vielen in diesem Bereich Tätigen eher schwer, sich ihre Macht über Kinder einzugestehen, aus zwei Gründen. Einerseits, weil Macht für die meisten im Allgemeinen negativ behaftet ist. Andererseits, weil viele Erwachsene das Gefühl erlittener Ohnmacht aus der eigenen Kindheit kennen. Und so fällt es schwer, den eigenen Machtstatus zu akzeptieren. Jemand, der mächtiger ist, kann einen anderen gegen seinen Willen zu etwas zwingen. Er kann seine Macht dazu verwenden, andere zu benutzen oder auszubeuten. Das ist furchteinflößend. Und welche Pädagogin oder welcher Pädagoge möchte von Kindern schon gefürchtet sein oder das eigene Handeln gar als unmoralisch bewertet sehen?
Hast du dann einen Tipp oder eine Empfehlung für Fachkräfte, um in die kritische Selbstreflexion zu kommen?
Ja, gemeinsam geht es bekanntlich besser als einsam. Sich gemeinschaftlich im Team mit Macht und ihren vielen Aspekten, Macht der Sprache, Macht gegenüber Eltern, Macht unter Kindern, Adultismus, Grenzen und Regeln als Machtdemonstration der Erwachsenen und vieles mehr, auseinanderzusetzen, einen gemeinsamen Inhouse-Fortbildungstag zu verbringen und dabei das eigene Machtbewusstsein zu fördern, könnte demnach gewinnbringend in vielerlei Hinsicht sein. Diese besondere Form der beruflichen Weiterbildung, begleitet durch eine externe Trainerin, einen externen Trainer, ermöglicht es allen Teammitgliedern gleichzeitig an einem Thema zu arbeiten und sich in der gewohnten Umgebung der eigenen Institution mit der eigenen pädagogischen Haltung und dem konkreten Handeln zu beschäftigen. Aber nicht immer stehen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um in einen oder sogar mehrere Teamtage investieren zu können. Deshalb möchte ich auch eine recht einfache einfach anzuwendende Methode für kritische Selbstreflexion vorstellen. Die Videografie. Sich selbst bei der pädagogischen Arbeit zu filmen, ermöglicht es, sich mehr Klarheit zu verschaffen, wie gut oder schlecht etwas gelingt. Sie bietet Gelegenheit, eine vielfältige Situation im Ganzen einzufangen, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und sie beliebig oft zu wiederholen bzw. zu stoppen. So begünstigt sie eine objektivere Beschreibung und Entwicklung alternativer Handlungsformen. Konkret kann dies in der Praxis so aussehen: Erstens ein Smartphone oder Tablet platzieren, so gut versteckt wie möglich, damit es keine Ablenkung oder Verfälschung darstellt. Zweitens Ort, Zeit, Situation, Bildausschnitt und ähnliches selbst wählen. Wichtig dabei, Information und Einverständnis der gefilmten Kolleginnen und Kollegen. Und drittens, auf Ton- und Videoaufnahme drücken und das Gerät für begrenzte Zeit einfach laufen lassen. Die Aufnahmen können im Nachhinein dann im Team oder auch von einzelnen Teammitgliedern gesichtet werden und als Grundlage für reflektierende Gespräche genutzt werden. Dabei ist auch wichtig, die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu beachten.
Du zitierst in deinem Artikel Donald Winnicott und schreibst: Genügend gut ist good enough. Was möchtest du den Zuhörerinnen damit mit auf den Weg geben?
Ja, das ist mir sehr wichtig, denn bei diesen so wichtigen Selbstreflexions- und Weiterentwicklungsprozessen braucht und gibt es keine Perfektion, weil menschliches Handeln unvollkommen, widersprüchlich und unvorhersehbar ist. Was es aber braucht, ist eine moralische Grundlage, die für eine genügend gute und ethisch vertretbare Pädagogik grundlegend ist. Der allseits bekannte Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, findet hier seine Bestimmung. Er zeigt die große Verantwortung auf, die jeder Mensch für sich und seine Handlungen trägt und unterstreicht damit die Forderung nach einer proaktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Macht Kindern gegenüber. Weil Kinder sind darauf angewiesen, dass sich unsere pädagogische Macht an ihrem Wohl orientiert, durch professionelle, machtbewusste Beziehungsgestaltung und durch demokratische, kinderrechtliche Erziehung und Partizipation. So wird Macht zum Möglichkeitsraum, den Erwachsene und Kinder sich teilen.
Danke für deine Zeit.
Danke fürs Zuhören.
Eine Info für alle Hörerinnen: Maria Kulac steht auch als Inhouse-Referentin für Fortbildungen zu diesem Thema zur Verfügung. Und der Artikel ist in der Unsere Kinder-Ausgabe 3 2024 erschienen, in dem noch viele weitere Artikel zum Thema Kinderschutz und Kinderrechte zu lesen sind. Mehr auf unserekinder.at.